Ich möchte mich an dieser Stelle einmal ganz, ganz herzlich bei euch bedanken. So, als ich hier mit euch zusammen gesungen habe, gerade eben, dann habe ich gedacht, Mensch, es ist wirklich gut, eine Gemeinde zu haben, dass man nicht alleine unterwegs sein muss. Eine Gemeinde zu haben, wo man weiß, da sind Leute, die beten für einen, man stärkt sich gegenseitig, man greift sich gegenseitig unter die Arme, ermutigt sich. Man ist zusammen unterwegs und das ist was Tolles. Danke, dass ich euch genießen darf. Das tut wirklich gut. Das muss auch mal gesagt werden. Und jetzt werden wir wieder ernst. Nein. Ich weiß, man sieht es noch nicht und es fühlt sich auch nicht so an. Und ich habe das Gefühl, es steckt mittlerweile in jedem einzelnen Knochen, aber der Frühling kommt bald. Und mit dem Frühling kommt auch wieder eine neue Zeit der Aussaat. Ich weiß, ich habe mich ein bisschen belesen. Der Winterweizen ist ja schon im Boden, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber bleiben wir mal beim Frühlingsweizen. Da ist es ja so, dass wenn der Frühling kommt, dann wird eingesät. Und für die Landwirte, und ich weiß, jetzt einige hören mit ganz, ganz spitzen Ohren zu, ob ich auch die Wahrheit sage, für die Landwirte ist ja die Bodenbeschaffenheit elementar wichtig. Habe ich einen schweren Boden, also wo ganz viel Lehm und Ton drin ist, dann muss ich aufpassen, dass ich nicht so eine Staunässe bekomme, damit das Saatgut nicht wieder irgendwie kaputt geht oder so. Und dann muss dieser Boden aufgelockert werden, mechanisch, durch Pflügen oder was auch immer. Manchmal muss man auch Sand beimischen oder so lockerndere Sachen. Oder ich habe einen Boden, der ist eher mager. Das ist so ein ganz sandiger Boden, gell, wo wenig Ton und Lehm drin ist. Und dann muss man da mit Dünger nachhelfen oder schwerere Böden mit reinbringen auf diesen Acker, damit Nährstoffe und Wasser besser gespeichert werden können. Mit anderen Worten, die Bodenbeschaffenheit, die ist sehr, sehr wichtig, wenn ich einsähe und da was wachsen soll und ich auch ernten möchte. Und zwar vernünftig, dass sich das lohnt. Die Bodenbeschaffenheit ist entscheidend. Jesus wuchs ja, er war ja auch ländlich geprägt, wenn man das mal so benennen will. Er wuchs auf dem Land auf, er war zwar kein gelernter Landwirt, aber er beobachtete das Leben um ihn herum sehr, sehr gründlich. Und aus diesen Beobachtungen entstehen in seiner Predigt, in seiner Lehre immer wieder Beispiele, die ganz, ganz tiefe geistliche Wahrheiten verdeutlichen. Und genau so ist das mit unserem Predigttext und Bibeltext heute. Und ich möchte uns einladen, dass wir damit einsteigen und uns dieses Gleichnis aus Lukas 8 einmal zu Gemüte führen. Ein Gleichnis aus der Landwirtschaft mit einer ganz, ganz tiefen Dimension. Schlag mit mir zusammen auf, Lukas Kapitel 8, und ich lese von Vers 5 bis Vers 8. Und dann von Vers 11 bis Vers 15. Ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen. Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg, wo es zertreten und von den Vögeln aufgepickt wurde. Einiges fiel auf felsigen Boden. Die Saat ging zwar auf, verdorrte aber bald, weil die nötige Feuchtigkeit fehlte. Einiges fiel mitten ins Dorngestrüpp. Die Dornbüsche wuchsen mit der Saat in die Höhe und erstickten sie. Und einiges fiel auf guten Boden, ging auf und brachte hundertfache Frucht. Von Vers 11. Das Gleichnis bedeutet Folgendes. Die Saat ist das Wort Gottes. Bei einigen, die es hören, ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Der Teufel kommt und nimmt das Wort wieder aus ihren Herzen weg, sodass sie nicht glauben und daher auch nicht gerettet werden. Bei anderen ist es wie mit der Saat, die auf felsigen Boden fällt. Wenn sie das Wort hören, nehmen sie es mit Freuden auf. Aber sie sind wie Pflanzen ohne Wurzeln. Zunächst glauben sie, doch wenn eine Zeit der Prüfung kommt, wenden sie sich wieder ab. Wieder bei anderen ist es wie mit der Saat, die ins Dorngestrüpp fällt. Sie hören das Wort, doch im Laufe der Zeit wird es von den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden, die das Leben bietet, verdrängt, sodass keine Frucht reifen kann. Bei anderen jedoch ist es wie mit der Saat, die auf gutem Boden fällt. Mit aufrichtigem und bereitwilligem Herzen hören sie das Wort. Sie halten daran fest, lassen sich nicht entmutigen und bringen Frucht. Ich möchte noch kurz mit uns beten. Herr Jesus Christus, danke für diesen Bibeltext und danke für dieses Gleichnis, das du uns erzählt hast und heute Morgen auch in unser Herz legen möchtest. Herr Jesus, wir sind darauf angewiesen, dass du unser Herz weich machst zu einem guten Boden. Wir sind darauf angewiesen, dass dein Wort hineinfällt. Lass du es wachsen, Herr Jesus. Hilf uns, das zu verstehen, was du uns sagen möchtest. Amen. Amen. Das ist ein ganz besonderes Gleichnis. Warum nämlich? Weil wir hier ein Gleichnis haben, bei dem Jesus höchstpersönlich uns dieses Gleichnis erklärt. Und das finde ich schon mal beeindruckend und begeisternd. Jesus erklärt sein eigenes Gleichnis. Wer weiß, auf was für abgefahrene Ideen so Ausleger kommen würden, wenn er das an dieser Stelle nicht getan hätte, gell? Welche Böden und so weiter und so weiter. Aber er hat es erklärt und er erklärt es, Gott sei Dank, in ziemlich hohen und guten Details, dass wir es verstehen können. Verschiedene Bilder werden hier verwendet. Zuerst einmal ist hier der Same. Der Same, sagt Jesus ausdrücklich, die Samenkörner, das ist das Wort Gottes. Und für uns heute komprimiert, zusammengefasst in schriftlicher Form, schwarz auf weiß, Gottes Wort. Dann gibt es den Sämann. Und der Sämann, das ist jeder, der Gottes Wort verkündigt. Jesus, der hier genau das gerade gemacht hat, indem er Gottes Wort ausspricht. Dann aber auch jeder, der predigt, der anderen von Jesus erzählt und grundsätzlich die Botschaft von Jesus Christus, die Botschaft von Gott weitergibt, der ist ein Sämann, der hier ausstreut und verteilt. Jetzt ist es ja so, dass der Sämann das Saatgut nicht einfach so irgendwo wild in der Gegend herum verstreut. Warum macht er sich diese Mühe? Das ist ja ganz klar und das sagt uns dieses Gleichnis auch. Er möchte, dass Frucht entsteht. Von diesen Samenkörnern soll eine Frucht entstehen. Herangereifte Ähren mit Frucht. Was meint Jesus mit diesem Bildwort Frucht? Mit Frucht bezeichnet Jesus ein von Gott, vom Wort Gottes geprägten Charakter. Und dieser Charakter wiederum findet seinen Ausdruck in einer bestimmten Art und Weise, wie man lebt. Also in einem bestimmten Lebensstil, der dem von Jesus immer mehr ähnelt. Also ein von Gottes Wort her geprägter Charakter, der wiederum zu einem von Gottes Wort geprägten Lebensstil führt. Das ist so kurz zusammengefasst, was dieses Bild Frucht bedeutet. Und das Neue Testament spricht genau in diese Richtung. Da heißt es in Römer 6, Vers 21, nun aber, da ihr von der Sünde frei und Gottes Knechte geworden seid, habt ihr darin eure Frucht, dass ihr heilig werdet. Das Ende aber ist das ewige Leben. Hier spricht, in Römer 6 spricht Paulus davon, offensichtlich von einem von Gott geprägten Charakter. Und dann heißt es in Kolosser 1, Vers 10, dass ihr des Herrn würdigt, ihm ganz zu gefallen, lebt und Frucht bringt in jedem guten Werk und wächst in der Erkenntnis Gottes. Okay, hier haben wir diese Doppelspitze in dem Begriff Frucht. Einmal ein von Gottes Wort geprägter Charakter, ein bestimmtes Wesen, und dann ein Lebensstil, der aus diesem Charakter entsteht. Das bezeichnet Frucht. Und ich muss sagen, das finde ich an unserem himmlischen Vater, an Gott selbst so beeindruckend. Gott ist kein Gott, der irgendwelche Oberflächenkosmetik betreibt. Er ist niemand, der einfach nur oberflächlich sagt, ja, eignet dir einen bestimmten Lebensstil an und dann passt das schon. Nein, Gott geht in die Tiefe, er zielt auf unser Herz, er zielt auf unseren Charakter. Kein Überpinseln und frommes Getue, keine Floskeln, keine Hülsen, wo außen hui und innen pfui ist, sondern gründliche Erneuerung. Frucht, das steckt in diesem Begriff Frucht drin. Die Trennung von Gott hat ja den Menschen entstellt, wie in unserem Größenwahn. Wir sind der Meinung, wir bräuchten Gott nicht. Wir sind selber unseres Glückes Schmied, wir kommen selber gut ohne ihn klar und merken nicht, dass abgrundtiefes Selbstmitleid und abgehobener Stolz unser Leben im Griff haben. Wir sind der Meinung, häufig als Menschen, ja, ohne Gott kommen wir gut klar. Tatsächlich ist aber, dass die Zurückweisung des Schöpfers und ihn zu ignorieren, den Menschen entstellt. Stell dir mal vor, du hast einen guten Freund. Du bist mit ihm unterwegs und ihr habt es gut zusammen und er ist so das blühende Leben, oder? Das Leben pulsiert und ihr verbringt eine gute Zeit zusammen. Dann verliert er euch etwas aus den Augen. Und auf einmal bekommst du die Nachricht, dieser dein guter Freund ist schwer erkrankt. Jahrelang hast du ihn nicht gesehen und dann kommst du und entscheidest dich, ihn zu besuchen, kommst in das Krankenzimmer rein und siehst deinen Freund da liegen. Und dann gibt es diese Formulierung, er ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Geschwächt, in sich zusammengefallen. Vorher das blühende Leben, jetzt völlig entstellt, nur noch ein Schatten seiner selbst. Das ist der Gedanke, der dahinter steckt, was Sünde, was die Loslösung des Menschen von seinem Schöpfer mit uns Menschen macht. Wir sind nur noch ein Schatten unserer selbst, wenn wir getrennt von Gott leben. Ein Schatten unserer selbst. Das macht die Sünde mit uns Menschen. Aber dann kommt Gott. Bezahlt durch den Tod seines Sohnes Jesus Christus für jede noch so große und noch so kleine Sünde, führt uns zurück in die Gemeinschaft des Vaters und beginnt ein Heilungsprozess, der tiefgründiger und großartiger und herrlicher nicht sein kann. Das alles steckt in dem Begriff Frucht. Das bedeutet, in diesen Prozess mit hineingenommen zu sein. Aus diesem nur noch ein Schatten seiner selbst, möchte Gott etwas ganz Neues machen. Ich möchte an dieser Stelle C.S. Lewis zitieren. C.S. Lewis beschreibt das in seinem Buch Pardon, ich bin Christ folgendermaßen. Stellen Sie sich vor, Sie wären ein lebendiges Haus. Nun kommt Gott und will das Haus neu erbauen. Anfangs verstehen Sie vielleicht noch, was er da tut. Er bringt die Dachrinne in Ordnung und dichtet das Dach ab und dergleichen. Das alles überrascht sie nicht. Sie wussten ja, dass das mal nötig war. Doch dann fängt er plötzlich an dem Haus herumzuhämmern, dass ihnen Hören und Sehen vergeht. Und sie sich überhaupt keinen Reim darauf machen können. Was in aller Welt hat er denn vor? Die Erklärung ist, dass er ein ganz anderes Haus baut, als sie sich vorgestellt haben. Hier baut er einen neuen Flügel an. Dort setzt er ein weiteres Stockwerk auf. Er baut Türme und legt Innenhöfe an. Sie dachten, er würde ein hübsches kleines Häuschen aus ihnen machen. Er aber baut einen Palast. Er hat sogar vor, selbst darin einzuziehen. Ist das nicht ein herrliches Bild? Das ist das Projekt, das Gott mit der Spezies Mensch vorhat. Und wenn du dich darauf einlässt, auch mit dir. Und wenn du schon mit Jesus unterwegs bist, dann wird genau das in deinem Leben passieren. Und vielleicht hast du auch schon Erlebnisse gemacht, die das bestätigen. Gott ist dran. Er ist dran, uns zu verändern und umzugestalten, Frucht zu erzeugen. Das alles steckt in diesem Begriff Frucht. Und mit dieser Geschichte, die wir hier in Lukas 8 gelesen haben, erklärt Jesus, wie das geschieht, wie man das verhindern kann und wie man das aber zulassen kann, wie das passieren kann, dass sich so ein von Gott geprägtes Leben entwickelt. Jesus erklärt es anhand von 4 verschiedenen Böden. Und jeder Boden ist eine Haltung des Herzens. Und das ist auch wichtig, wenn wir uns diesem Gleichnis gleich nähern, immer im Blick zu behalten, es geht um das Herz. Die Bodenbeschaffenheit ist gleichzeitig auch eine Herzensbeschaffenheit. Und das Herz ist in der Bibel immer die Schaltzentrale des Lebens. In unserem Herzen verortet die Bibel unsere tiefsten Überzeugungen, unsere Loyalitäten, unsere Hoffnungen, unsere Vorlieben. Und das, was da drin ist, drückt sich aus in unserem Fühlen, Denken, Handeln. Okay? Das ist die Herzensebene. Das ist die Herzensebene, um die es Jesus hier geht. Ich kann in meinem Kopf noch lange bestätigen, dass Gott mich in seinem Sohn Jesus Christus total angenommen hat. Das kann ich kopfmäßig mit meinem Intellekt, mit meinem Verstand, mit den drei einsamen grauen Gehirnzellen schon noch gut bestätigen. Und sag, ja, in Jesus bin ich voll und ganz angenommen. Aber wenn diese Wahrheit in meinem Herzen angekommen ist, durchdringt sie mich. Diese Wahrheit packt mich. Sie wird mich verändern. Sie wird mich zu spontanen Jubelrufen animieren, weil ich merke, es stimmt. Das ist ja wirklich wahr. Ich fange etwas an, mit den Augen des Herzens zu sehen. Wir kommen gleich noch darauf zurück. Diese Wahrheit wird mich packen. Ich werde diesen liebevollen Blick von Jesus auf mir spüren. Und gleichzeitig werde ich mich mit ganzer Kraft darum bemühen, alles zu vermeiden, was diese Beziehung irgendwie schaden könnte. Das passiert, wenn diese Wahrheit in meinem Herzen angekommen ist. Und über diese Herzensebenen wollen wir jetzt miteinander nachdenken, mit dem, was Jesus hier gesagt hat. Der erste Ackertyp, den er hier nennt in diesem Gleichnis, es ist der Weg. Und ich lese Vers 5 und dann die Erklärung von Jesus in Vers 12 dazu. Ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen. Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg, wo es zertreten und von den Vögeln aufgepickt wurde. Bei einigen, die es hören, ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Der Teufel kommt und nimmt das Wort wieder aus ihrem Herzen weg, so dass sie nicht glauben und daher auch nicht gerettet werden. Um welche Haltung des Herzens geht es hier? Das Wort Gottes kommt zwar zu diesem Herzen, aber es hat keine Chance einzudringen, es hat keine Chance Wurzeln zu schlagen, zu wachsen, geschweige denn Frucht zu bringen. Und die Beschreibung, die Jesus hier verwendet, enthält zwei Warnungen, die dieser Herzensboden, wie dieser Herzensboden beschaffen ist. Zwei Warnungen. Die erste Warnung, die er gibt: Es gibt den Teufel, der ein großes Interesse daran hat, dass Gottes Wort gar nicht erst Wurzeln in deinem Herzen schlagen kann. Das ist die erste Warnung und das sind die Vögel, die er hier erwähnt. Auf dem Weg und von den Vögeln aufgepickt wurde. Der Sämann, der streut diese Samenkörner aus und in dem Moment, wo es auf dem Boden aufkommt, sind die Vögel zur Stelle und picken alles einfach weg. Ich habe es schon öfter erlebt, dass genau das passiert. Da ist jemand da und er spürt in seinem Herzen ganz genau, ich bin gemeint, Gott spricht mich jetzt gerade an. Und vielleicht geht es dir in diesem Moment so, jetzt hier im Gottesdienst, und du sagst, ich weiß nicht, was es ist, aber mein Herz wird gerade angesprochen. Ich bin gemeint. Hier geht es gerade um mich, um mein Herz, um mein Leben. Und dann habe ich es auch immer wieder erlebt, wie Leute gesagt haben, ja, okay, aber ich bin noch nicht so weit. Ich werde mich schon noch entscheiden, vielleicht, aber noch nicht jetzt. Wer mit dieser Herzenshaltung unterwegs ist, der lebt brandgefährlich. Brandgefährlich. Denn es ist ein Irrtum zu meinen, ich kann mich für Gott entscheiden, wann ich das will. Es ist ein Irrtum zu meinen, ich kann entscheiden, so, jetzt ist der Punkt erreicht, wo ich mich für Jesus entscheiden möchte und ab heute werde ich mit ihm leben. Das ist ein Irrglaube, das kannst du nicht. Es ist ein heiliger Moment, wo Gott dein Herz berührt, dich ruft und du das spürst in deinem Inneren. Ich bin gemeint. Wer das in den Wind schlägt, lebt gefährlich. Es ist wie in diesem Gleichnis. Die Vögel sitzen auf dem Baum und warten nur, bis die Samenkörner auf dem Boden angekommen sind und stürzen sich da drauf und picken alles weg. Ich glaube, ich habe dieses Erlebnis schon einmal erzählt, wo wo Verwandte uns besucht hatten hier. Und ich war mit meinem Schwager zusammen in meinem Büro und da stellte er mir plötzlich richtig ernste Fragen. Und er sagt, Boris, wie ist das mit Jesus? Und er hat mit Gott eigentlich nichts zu tun. Und er stellt mir so Fragen und ich sage gar nicht viel und merke aber, dass sein Herz bewegt wird, seine Augen füllen sich mit Tränen. Und indem er so redet und über Jesus nachdenkt, gibt er sich selber eine Antwort nach der anderen, die er so hatte. Und ich merke, das ist ein besonderer Moment. Gott spricht ihn an, er berührt ihn jetzt. Ich habe da richtig Gänsehaut. Ich sage, Jesus, ich will nichts falsch machen. Was soll ich? Ich will Ihnen das jetzt nicht wegnehmen. Das ist ein besonderer Moment. Und dann frage ich ihn, du, bist du es nicht leid, vor Gott wegzulaufen? Ich sehe dir doch an, dass der Heilige Geist jetzt gerade an deine Herzenstüre klopft. Dass jetzt gerade Samenkörner auf deinem Herzensboden liegen. Ich sehe es dir doch an. Und dann guckt er so einen Moment vor sich hin. Es war kurz vor 12 und dann macht er so. Komm, wir gehen Mittagessen. Schluss. Nicht ein einziger Satz, nicht ein einziges Wort mehr darüber. Nichts, er hat sich dagegen entschieden. Und dann war es auch weg. Das ganze Wochenende kam das nicht wieder. Du kannst dich nicht einfach frei entscheiden. Wenn du heute diese Gelegenheit verpasst, dich für Jesus zu entscheiden, in diesem Gottesdienst, dann kann das unter Umständen deine letzte gewesen sein. Ich möchte keine Angst machen, ich schüre auch kein Höllenfeuer. Es ist einfach das, was Gottes Wort sagt. Du kannst dich nicht einfach nur so für Jesus entscheiden. Es geht um deine Herzenshaltung. Da ist einer, der möchte, dass dieses Wort keine Wurzeln in deinem Leben schlägt, in deinem Herzen schlägt. Und das ist die erste Warnung. Die zweite Warnung, die könnte man so formulieren. Da heißt es ja, fiel einiges auf den Weg, Vers 5, wo es zertreten wurde. Die zweite Warnung lautet, das Wort Gottes kann auch durch hohe Betriebsamkeit zertreten werden. Wofür ist der Weg so ein Weg? Okay, so einer vielleicht heutzutage nicht unbedingt, aber zur Zeit von Jesus, so ein Feldweg, ein Bild. So ein Weg ist ein Bild für Betriebsamkeit. Da sind Leute, da werden Karren hin und her gefahren, Vieh wird über diesen Weg getrieben, zur Zeit von Jesus natürlich. Und all, da ist Bewegung da. Die Samenkörner haben doch überhaupt keine Chance, irgendwie anzuwachsen, wenn so ein Betrieb auf diesem Weg ist. Das macht den Boden nicht nur hart, sondern es zerdrückt und zerquetscht auch jedes Saatgut, das darauf fällt. Jesus spricht in diesem Bild von Menschen, die sich eine Herzenshaltung angeeignet haben, bei der man mit immer neuen Projekten, Ideen, Reisen, Anschaffungen, Beziehungen, die quälenden Fragen des Lebens ganz geschickt umschiffen kann. Es ist die Herzenshaltung, wo Betrieb herrscht. Da muss immer was Neues her. Stillstand ist Untergang, so nach dem Motto. Das darf einfach nicht passieren, es muss immer weitergehen. Die quälenden Fragen des Lebens umschiffen und man versucht, irgendwie damit Erfüllung zu bekommen. Aber wie kann diese unendliche Leere, die Gott in unser Herz hineingelegt hat, von endlichen Dingen gefüllt werden? Das geht nicht. Eine unendliche Leere braucht einen unendlichen Gott, um es zu füllen. So sind wir designt, so sind wir gemacht, so wollte Gott uns. Wenn du diese wunderbare Erfüllung, die Beziehung zu Jesus, zu Gott vermeiden willst, dann mach dein Herz zu einem harten, hektischen Weg. Der zweite Ackertyp, den Jesus hier nennt, das ist der Felsen. Einiges fiel auf felsigen Boden. Die Saat ging zwar auf, verdorrte aber bald, weil die nötige Feuchtigkeit fehlte. Und Vers 13, bei anderen ist es wie mit der Saat, die auf felsigen Boden fällt. Wenn sie das Wort hören, nehmen sie es mit Freuden auf. Aber sie sind wie Pflanzen ohne Wurzeln. Zunächst glauben sie, doch wenn eine Zeit der Prüfung kommt, wenden sie sich wieder ab. Hier spricht Jesus von einer Herzenshaltung, die genau wie bei einem Acker zwar eine dünne Erdschicht hat, Aber ganz nah unter dieser Oberfläche ist plötzlich Fels. Wenig Möglichkeit, Wasser zu speichern, wenig Nährstoffe, da ist Fels. Die Wurzeln haben keinen Platz, sich zu entfalten. Da ist wenig da. Und wenn die Sonne dann richtig aufgeht und wenn eine Dürre kommt, dann verwelken diese Pflänzchen schnell. Massiver Stein dicht unter der Oberfläche, der uns daran hindert, dass Gottes Wort Frucht bringen kann, dass ein von Gott geprägter Lebensstil entstehen kann. Was sind das für Felsen? Und solche Felsen können Verhaltens- und Denkmuster sein, die sich in unserem Leben entwickelt haben. Sie können verhindern, dass diese Frucht entsteht, also eine echte Lebensveränderung verhindern. Peter Scacchero nennt diesen Felsen Schatten. Er ist Pastor in New York, hat dort eine Gemeinde gegründet und das Buch geschrieben, Emotional gesund leiten. Und er widmet ein ganzes Kapitel diesen Schatten, diesen Felsen, die im Untergrund da sind. Und er beschreibt diese Schatten als Verhaltens- und Denkmuster, die wie Skripte aus dem Untergrund unser Verhalten, unsere Gefühle und unsere Motive steuern. Es ist wie ein Programm, das in uns hineingelegt ist, das verhindert, dass Gottes Wort Wurzeln in unserem Leben schlägt. Peter Scacchero nennt in seinem Buch mehrere Beispiele. Ich habe sie etwas umformuliert, um für uns anzupassen. Zum Beispiel gibt es diesen Felsen unter der Oberfläche, du bist nie genug. Das kann mit dem Elternhaus zusammenhängen, das kann mit einer selbst angeeigneten Einstellung zusammenhängen, einem Denkmuster, du bist nie genug. Wie wirkt sich das aus in einem Leben? Es wirkt sich so aus, dass ein unstillbarer Hunger nach Bestätigung entsteht. Bestätigung, Bestätigung, Bestätigung. Sag mir, dass ich gut bin, sag mir, dass ich genüge, sag mir. Und sie absorbieren. Das sind so Unterhaltungen, wo Leute dann sagen, du, jetzt haben wir genug von mir gesprochen, lass uns von dir reden, wie findest du mich? Oder? Das ist so diese Haltung. Das ist diese Suche nach Bestätigung, ein unstillbarer Hunger. Was macht das mit der Beziehung zu Gott? Wenn dieser Felsen in meinem Untergrund da ist, in meinem Herzensboden, du bist nie genug, dann werde ich immer den Drang verspüren, mich Gott beweisen zu müssen. Ich werde immer in dieser Haltung unterwegs sein, ich bin nie genug. Wie kann Gott mich lieben? Und ich spreche über die Liebe, ja, aber ich werde sie nie spüren. Ich spreche über die Liebe von Jesus, wie es sich am Kreuz ausdrückt, aber ich werde es nie spüren. Ein Felsen in unserem Herzensboden. Ein zweiter Felsen kann sein, du kannst dich nur auf dich selbst verlassen. Du kannst dich nur auf dich selbst verlassen. Du bist das einzige Fundament, das wirklich trägt. Alle haben dich im Stich gelassen. Aber nur auf dich selber kannst du dich verlassen. Jede Kritik im Gemeindealltag zum Beispiel wird dir den Boden unter den Füßen wegziehen. Jedes Versagen wird nicht nur Versagen sein, ein Fehler, aus dem man lernt und dann weitergeht, sondern wird dich zerschmettern, wird dich völlig auf den Boden werfen. Kritik ist dann Katastrophe, die Katastrophe schlechthin. Und es wird eine Rastlosigkeit und die Unfähigkeit entstehen, Situationen ganz in Gottes Hand zu legen. Sorgen werden dich zu Boden drücken. Ein dritter Felsen kann sein, du darfst niemals jemanden verärgern. Sorg dafür, dass die Leute dich mögen. Solche Leute sind konfliktscheu. Sie ignorieren die Wahrheit, Hauptsache es entsteht kein Konflikt. Sie scheuen Auseinandersetzungen. Sie kommen niemals in die Situation und in die Lage, Konflikte ruhig, sachlich und entspannt zu klären. Du darfst niemals jemanden verärgern. Was macht das mit der Beziehung zu Gott? Jede Schuld und jede Sünde wirft mich völlig auf den Boden. Ich kann Gnade gar nicht mehr annehmen, weil ich habe ja Gott verärgert. Das sind solche Felsen in unserem Herzensboden, die ein Wachstum verhindern können. Und Gott will das beseitigen. Genau, und er benutzt dazu, und das, so steht es hier in unserem Text, einen göttlichen Pflug. Und das sind Prüfungen, Glaubensprüfungen, Herausforderungen. Das tut manchmal weh, das reißt den Herzensboden auf. Aber es bringt auch diese Felsen an die Oberfläche, damit man sie beseitigen kann. Er benutzt den Pflug der Glaubensprüfung. Doch wenn eine Zeit der Prüfung kommt, wenden sie sich wieder ab. Eine Prüfung ist etwas Gutes. Nehmen wir zum Beispiel diesen Felsen, du bist nie genug. Wer das in seinem Herzen hat, dann kann Gott diese Person in Situationen führen, in denen sie auch mit der größten Anstrengung eben nicht genügt. Okay? Du bist nie genug und dann ist eine Situation, wo ich nicht genügen kann. Ich schaffe das einfach nicht mit meiner Kraft. Ich muss scheitern. Dann kommt plötzlich dieser Felsen zum Vorschein. Und jetzt kann ich mich entscheiden, schmeiße ich den Felsen raus oder lasse ich diese göttliche Pflanze vertrocknen. Das kann so eine Glaubensprüfung bewirken. Das tut manchmal weh. Das tut manchmal wirklich weh. Diesen Felsen rausschmeißen würde dann bedeuten, dass ich annehme, ich bin genug, weil Jesus mir seine Heiligkeit und seine Gerechtigkeit, ja sogar sein Erbe schenken will. Wenn Gott den Herzensboden pflügt, dann kann das unter Umständen sehr, sehr schmerzhaft sein. Wenn diese Felsen an die Oberfläche kommen, auf die ich mich ja ausgeruht habe, das war mein Lebenskonzept vielleicht über eine ganze Zeit. Und dann kommt so ein Felsen an die Oberfläche, das kann schmerzhaft sein. Aber was Gott möchte, er möchte dieses Lebenshaus umbauen. Er möchte sein Wort in unserem Inneren wachsen und zur Reife bringen. Er möchte, dass wir endlich aufhören, unter dieser Sklavenherrschaft solcher Felsen zu leben. Er möchte das beseitigen. Es ist ein Akt der Liebe, wenn Gott das tut. Deswegen heißt es im Jakobusbrief, freut euch, wenn ihr in unterschiedliche, mancherlei, sagt Luther, Versuchung fallt und Prüfungen geratet, weil genau das passiert. Gott pflügt unseren Herzensboden um, damit sein Wort wirklich zur Reife gebracht werden kann. Gehen wir zu dem dritten Ackertyp. Oh, übrigens, zu diesem Herzensboden von dem Felsen habe ich draußen da, wo die Flyer normalerweise immer liegen. Wenn man hier rausgeht, gerade rechts, dieses kleine Tischchen. Von Peter Scacchero so ein Fragebogen aufgelegt. 10 Exemplare. Ich weiß, das ist nicht viel, aber wenn jemand das noch möchte, das kann man sich auch gratis online runterladen. Aber 10 Exemplare habe ich mitgebracht. Und in diesem Test kann man herausfinden, wie bewusst sind mir diese Schatten, diese Felsen in meinem Herzensboden. Es ist ganz interessant, diesen Test einmal durchzugehen, die Fragen zu beantworten. Er beantwortet nicht die Frage, welche Schatten bzw. Felsen da sind, sondern nur, wie bewusst sie mir sind. Okay? Aber ich empfehle das sehr. Wer da weitergehen möchte und tiefer einsteigen möchte, der kann das gerne tun. Der dritte Ackertyp sind die Dornen. Ich lese Vers 7 und Vers 14. Einiges fiel mitten ins Dornengestrüpp. Die Dornbüsche wuchsen mit der Saat in die Höhe und erstickten sie. Wieder bei anderen ist es wie mit der Saat, die ins Dornengestrüpp fällt. Sie hören das Wort, doch im Laufe der Zeit wird es von den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden, die das Leben bietet, verdrängt, sodass keine Frucht reifen kann. Hier haben wir es wieder mit einem anderen Herzensboden zu tun. Hier sind nicht Felsen da, ist auch nicht so hart wie der Weg. Die Vögel haben keine Chance, das einfach wegzupicken. Diese Samenkörner fallen tatsächlich in den Boden rein, keimen, schlagen Wurzeln, eine Pflanze kommt heraus, wird größer, aber etwas anderes wächst mit, dass diese Pflanze letztlich die ganzen Nährstoffe und das Licht und das Wasser abgräbt und wegnimmt. Und in der Erklärung von Jesus in Vers 14 nennt er alle Stufen der Nahrungskette von arm bis reich. Sorgen machen sich diejenigen, die nicht genug haben. Er nennt diejenigen, die dem Reichtum hinterherlaufen. Und er nennt diejenigen, die schon reich sind und das jetzt so richtig auskosten. Das sind diese drei Stufen, die Jesus hier nennt. Und die Frage lautet doch, was in allen diesen drei Stufen ist in allen diesen drei Stadien sozusagen enthalten, dass die lebensverändernde Kraft des Wortes Gottes erstickt. Sorgen ersticken das Wort Gottes, wenn dahinter eine Haltung steht, die sagt, Gottes Arm ist zu kurz, er lässt mich ja doch im Stich. Das Streben nach Reichtum erstickt Gottes Wort, wenn man sagt, das ist das, was mich wirklich zufrieden und glücklich macht. Freuden, die das Leben bietet, ersticken Gottes Wort mit der Haltung, das ist alles, was zählt, nur das Hier und Jetzt, darauf kommt es an. Die Dornen sind der irrige Glaube, wir können selber unseres Glückes Schmied sein. Es ist der Irrtum zu meinen, wir haben unser Leben selbst im Griff und können es ohne jede Konsequenz so gestalten, wie wir das für richtig halten. Wir können nicht eine einzige Sekunde leben, wenn Gott sie uns nicht schenkt. Diese Dornen ersticken den guten Samen und verhindern, dass Freude und innere Befreiung in unserem Leben einziehen, wie das nur in der Beziehung zu Gott möglich ist. Diese Haltungen, die hier beschrieben werden, sind wie Dornen, die mit aufwachsen. Wenn wir das nicht beiseite legen, dann wird das den guten Samen ersticken, die gute Pflanze ersticken. Jetzt haben wir uns lange Gedanken gemacht, wie wir das alles verhindern können. Wie ein Wachstum des guten Samens, des Wortes Gottes, also ein von Gott her geprägter Charakter und Lebensstil, wie man das verhindern kann. Aber jetzt gibt Jesus ja noch den vierten Boden, das vierte Bild und sagt, es gibt aber auch noch den guten Boden. Da heißt es in Vers 8 und Vers 15, und einiges fiel auf guten Boden, ging auf und brachte hundertfache Frucht. Bei anderen jedoch ist es wie mit der Saat, die auf guten Boden fällt. Mit aufrichtigem und bereitwilligem Herzen hören sie das Wort. Sie halten daran fest, lassen sich nicht entmutigen und bringen Frucht. Wie kann also diese gute Saat aufgehen? Wie kann das zur Reife kommen? Wie kann in meinem Charakter Freude, Hoffnung, die Liebe, eine Stabilität entstehen, was sich dann auswirkt in meinem Denken, Fühlen und Verhalten? Wie geht das? Man könnte über diesen ganzen Vers, über diesen Vers 15 noch eine eigene Predigt machen, aber ich möchte uns auf eine einzige Sache aufmerksam machen. Schaut, jeder Ackertyp hat das Wort Gottes gehört. Aber im Grundtext, im griechischen Grundtext, verändert Jesus plötzlich die grammatische Form des Hörens in Vers 15. Bei allen anderen Hören war es immer ein punktuelles Hören. Hier ist es die grammatische Form des Aorist. Und das bedeutet, dass etwas andauernd, permanent, mit Nachdruck passiert. Man könnte also übersetzen, oder einige Ausleger machen das auch so, die sagen, es ist emsig hören. So drücken sie das aus. Emsig hören, immer wieder, dranbleiben. Und genau das ist der Gedanke, der ja in Psalm 1 uns erwähnt wird. Und deswegen habe ich diesen Vers auch ausgesucht für die Geburtstagskinder der kommenden Woche. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt, hier haben wir das wieder, Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Wow, das ist das Bild. Permanent emsig hören, über Gottes Wort nachdenken, das ist eine vergessene Kunst. Aber das ist das, was Jesus sagt, so kannst du deine Lebenswurzeln einsenken in Gott. Du kannst sie einsenken in die Quelle des Lebens. Ja, ich weiß, ich habe das auch gelesen, da steht nicht, er bringt permanent Frucht. Nein, der Baum bringt Frucht zu seiner Zeit, aber seine Blätter verwelken nicht. Es gibt die Zeit der Dürre, aber seine Blätter verwelken nicht. Es gibt die Zeit der Prüfung und Herausforderung, aber seine Blätter verwelken nicht. Genau so ist das biblische Nachdenken über Gottes Wort. Und ich will einfach mal diesen Begriff benutzen, das Meditieren über Gottes Wort. Wir müssen das biblisch natürlich füllen. Viele kennen die Bibel, ja, es ist so. Sie kennen biblische Zusammenhänge, aber sie haben nie erfahren, was es bedeutet, mit den Augen des Herzens das aufzunehmen. Das geht nur, indem ich über die Wahrheiten, die mir Gottes Wort gibt, nachdenke. Es ist wie ein Kunstgegenstand, wie nehmen wir zum Beispiel diesen Tisch und ich bewege mich um diesen Kunstgegenstand herum. Und ich betrachte ihn von allen Seiten. Ich schaue es mir an. Was für Spielarten sind da? Was bedeutet das aus allen möglichen Perspektiven? Das bedeutet, über biblische Wahrheiten, über Gottes Wort nachdenken, ausdauernd. Das gibt Stabilität, Mut, Freude, Sicherheit und eine unauslöschliche Hoffnung und Kraft in mein Leben hinein. Ich möchte das versuchen, mit einem Bild auszudrücken. Jemand erzählt mal folgendes Beispiel. Und er sagt, ich saß so in meinem Büro und schaute auf die Straße und dort ging ein Vater mit seinem Sohn spazieren. In meinem Fall wäre es jetzt eine Tochter gewesen. Also der Vater geht so mit seiner Tochter spazieren, sagen wir mal, und plötzlich nimmt er diese Tochter auf den Arm, drückt sie fest an sich, kuschelt mit ihr, gibt ihr einen Kuss, streichelt ihr über den Kopf, sagt ihr, wie lieb er sie hat und lässt sie dann wieder runter und die beiden gehen weiter. War die Tochter am Anfang weniger geliebt und weniger Tochter als mittendrin? Natürlich nicht, oder? Sie war genauso Tochter, sie war genauso geliebt wie mittendrin, als er sie so an sich gedrückt hat. Aber in dem Moment, wo der Vater das Kind auf die Arme nimmt, es an sich drückt und ihm sagt, du, ich hab dich so lieb, ich freue mich, dass du meine Tochter bist. In dem Moment spürt das Kind die Liebe des Vaters. Vorher weiß das Kind es. Und in dem Moment spürt es die Liebe des Vaters. Schaut, liebe Leute, genau das ist das, was Jesus hier meint. Das bedeutet emsig hören auf Gottes Wahrheit. Das ist eine vergessene Kunst. Wir lesen in der stillen Zeit einfach irgendeinen Bibeltext und dann beten wir darüber und gehen weiter. Aber es ist wichtig, darüber nachzudenken, das einsinken zu lassen in unser Herz. Es bedeutet, dass wir das betrachten, dass wir drum herum gehen und uns anschauen, was bedeutet das in all seinen Dimensionen und Auswirkungen. Ich nenne euch 4 Fragen, die uns helfen können, das zu tun beim Bibellesen. Beherzige ich das, was hier steht? Wenn ich das befolgen würde, was würde dann bei mir anders werden? Drittens, was bedeutet das, was hier steht, für meine Beziehungen? Viertens, was würde sich ändern, wenn ich das vergesse, wenn das nicht wahr ist, was ich gerade gelesen habe? Timothy Keller beschreibt in seinem Buch das an verschiedenen Orten, aber ich möchte einen kleinen Auszug daraus vorlesen. Wenn ich vergesse, dass ich allein dadurch geheiligt werde, dass Gottes Heiliger Geist in mir wohnt, erkläre ich mich zum hoffnungslosen Fall und versuche gar nicht mehr, mich zu ändern. Wenn ich vergesse, dass Gott mich einst von den Toten auferwecken wird, bekomme ich Angst vor Alter und Tod. Wenn ich vergesse, dass Gott mich als sein Kind in seine Familie aufgenommen hat, werde ich voller Ängste, kann nicht mehr freimütig beten, verliere meine Zuversicht und versuche, meine Fehler und Macken vor Gott und mir selber zu verstecken. Merken wir, was er macht? Er meditiert über die Wahrheiten des Wortes Gottes. Und das ist das, was wir mitnehmen können für die kommende Woche. Das ist das, was ich jedem von uns durch das Wort Gottes so ans Herz legen möchte. Jesus lädt uns ein, einen Herzensboden zu haben, der bereit ist, emsig zu hören, über Gottes Wort zu meditieren. Dann kann dieses Wort einsinken, Wurzeln schlagen, wachsen und reifen. Möchtest du das tun? Ich lade dich dazu ein. Ich wette, du wirst Dimensionen in Gottes Wort entdecken, die dir bis heute verschlossen geblieben sind. Du wirst beginnen, die Liebe des Vaters zu spüren, wirklich zu spüren. Es wird dein Herz überwältigen. Und wenn das ist, das wird dir die emotionale Kraft geben, gegen Sünde zu kämpfen, dich wirklich zu verändern, in der Heiligung wirklich voranzukommen. So kann echte Frucht entstehen. Amen.